war zu Ulbrichts Zeiten, gab tatsächlich keine schwarze Schuhcreme. Tatsächlich, er glaubt es nicht, war so. Monatelang, nichts, gab es nichts zu kaufen. Ja, und dann kriegt Walter Ulbricht ein Bäckchen, macht das auf, ist eine Schachtel Schuhcreme drin, freut sich, macht das auf, ist leer, liegt ein Zettel drin, da steht drauf, Walter, deine Wichse kriegst du später. Also Beziehung ist alles. Man muss die Leute kennen. Man müsste von daher auch private Beziehungen zu den Parteigrößen in Bönsen haben. Es wurden Trinkgelder gegeben, also korrupte Gesellschaft, der Sozialismus generell. Ja, das hieß ein Gefälligkeitskredit. Oder die typische Frage des Klempners, ne, der angerufen wird, bei uns ist ein Rohrbruch, da fragt er nicht, wie läuft denn das Wasser, sondern der kommt rein und fragt, worum geht's? Ja, könnt ihr nicht verstehen. Ne? Wir hatten ja eine zweite Währung in der DDR, die Forum-Schecks. Ne? Da könnte man D-Mark 1:1 in Forum-Schecks eintauschen, damit könnte man in Interschritt gehen und dort einkaufen. Zu in etwa westlichen Preisen. Ne? Also das war das, was sich noch gelohnt hat. Und darum hat der Klempner gesagt, worum geht's? Ja? Also mit Forum-Schecks mache ich das, sonst bin ich heute besetzt, da gibt es noch einen anderen Rohrbruch. Das war für Leute ein Problem. Ich sage euch, gerade in Ost-Berlin, ja, das war wirklich, wenn man dort bauen wollte, Handwerker wollte, Bedingung. Zumindest einen Teil des Lohnes in Forum zu bezahlen. Und woher kriegen, wenn man es nicht hat. Ne? Ja, und da wurden die unmöglichsten Geschäfte gemacht. Beziehung. Von daher ist auch zu erklären, dass sich mancher DDR-Bürger auch an einen anderen ranhängen kann. Hat er auch bei manchen Wessi gemacht, ja, nachdem die Grenze aufging, ist dann arg auf die Nase gefallen. Und, aber das ist so ein bisschen typisch für das Verhalten. 4.6, überall begrenzt und verplant. Überall begrenzt und verplant. Der DDR-Mensch fühlte sich als Spielball auf den Wellen. Auf den Wellen, die die allmächtige Partei schlug, wo die Richtung dieses Stromes hinging. Und er sah nur darin eben seinen Spielraum, dass er sich innerhalb dieser Dinge bewegen könnte. Und deshalb hat er versucht, in diesen Dingen irgendwie durchzukommen. Er hat halt auch die Zeitungsartikel gelesen, selbst wenn sie stinklangweilig und furchtbar waren, aber um vielleicht eine Lücke für sich herauszufinden. Oder er ist zu Versammlungen gegangen, wenn die Nationale Front eingehalten hat, als Prediger, um dort die Leute kennenzulernen, um Lücken zu finden, um Einfluss zu haben, wenn Pläne gemacht werden, dass vielleicht ein Gemeindehausbau mitgeplant wird, und so weiter. Und daraus folgt dann, aus diesen ganzen Dingen, und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, ich glaube, ich bin jetzt bei 4.6, ja, ich habe hier einen Punkt getauscht, es müsste 4.6 sein, wenig Selbstbewusstsein, aber viel Angst. Und das ist vielleicht das Typischste für den durchschnittlichen DDR-Bürger, dass er ein sehr angeschlagenes Selbstbewusstsein hat. Und ich gehe jetzt mal von einem ganz natürlichen, gesunden Selbstbewusstsein aus. Und das ist bis heute so. An dieser Stelle sind wir Krüppel im Osten. Wer war denn der DDR-Bürger? Was konnte er denn? Ohne die allmächtige Partei ging nichts. Man konnte nicht in den Westen fahren, unter Umständen auch nicht nach Moskau fahren oder die Brieffreunde aus der Gemeinde in Kasachstan besuchen. Ohne die ging nichts. Gerade mal der Hofausgang in der Tschechei. Ja, wenn man da mal beim Zoll sich ein bisschen stinken gemacht hat, ging da auch nicht mehr. Ja. Von daher ging man dann auch ängstlich auf die Behörden, ängstlich bedacht, nichts falsch zu machen, immer mit Herzklopfen. Man war ja ohnmächtig, die saßen ja am längeren Hebel. Und auch wenn es Gesetze gab, ja, zum Beispiel, wenn es um Reisen ging, gab es ein Gesetz, dass die also nicht verpflichtet waren, Auskunft zu geben über den Ablehnungsgrund. Man erfuhr nicht, warum, sie dürfen nicht. Ja, warum denn? Das dürfen wir ihnen nicht sagen, laut Gesetzblatt so und so. Dürfen wir ihnen nicht sagen. Man hätte es ja können vielleicht ändern, wenn man es gewusst hätte, ne? Aber das dürfen wir nicht sagen. Von daher die Angst. Sicher kam das System der Staatssicherheit dazu, wobei wir das erst richtig begriffen und durchschaut haben, wie eng meschig dieses Netz war, als es aufgeflogen ist. Wir haben nicht geahnt, dass es so schlimm ist. Also ich habe gemerkt, dass meine Post überwacht wurde. Ich habe mich entsprechend vorgesehen. Aber damit haben wir gelebt. Ja. Aber an dieser Stelle war auch ein Stück Angst. Doch immer vorsichtig, was man sagt. Ne? Zum Beispiel, ich habe eine Reise bekommen nach Widernes zur Missionskonferenz, zu DDR-Zeiten, habe ich eine Ausreise bekommen. Glaubt ihr, ich hätte es nie erzählt von meiner Frau mit diesen 7 Jahren. Hätte ich nie gemacht. Ja? Wenn das irgendwie mal angekommen wäre, dass ich hier sowas erzähle, da war mir klar, darf es nicht mehr erfahren. Also man hat immer ständig in einer gewissen Angst gelebt. Das ging fast automatisch, auch wenn wir auf die Kanzel gehen gepredigt haben. Man hat dann schon ein gewisses Gespür dafür gehabt, wo die Grenze ist. Theo Lehmann war einer, der so auf dem Stacheldraht zum Knast immer oben lang balanciert ist. Ne? So ganz elegant. Und die meisten waren begeistert. Ja. Das Ganze hat auch eine positive Prägung gehabt. Nämlich, dass der DDR-Bürger in der Regel kreativ oder erfinderisch und geduldig war. Je mehr Geduld und Humor einer hatte, umso leichter war das Ganze zu ertragen. Manchmal war es auch ein Geigenhumor, ne? Ist vielleicht ein bisschen schlimm, dieser Witz, aber der macht den Geigenhumor deutlich, ne? Gorbatschow, Bush und Honecker fahren in der Limousine, ne? Und plötzlich nehmen sie wahr, dass tatsächlich der Teufel hinter ihnen her ist, ne? Ist er sicher? Klar. So, und da kriegen sie es mit der Angst zu tun. Und da fängt Gorbatschow an, ganz böse zu fluchen, auch noch auf Russisch. Also ich sage, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das mögen wir alle nicht erleben. Und der macht aber eifrig weiter hinterher. Der nimmt Büsch ein Bündel Dollarnoten, schmeißt die raus. Ja, der zählt doch beeindruckt, aber nimmt die Verfolgung wieder auf. Dann nimmt Honecker ein Stück Papier, kritzelt was drauf, wirft raus. Der bückt sich, liest, macht kehrt und rennt wie ein Irrer in die entgegengesetzte Richtung davon. Die drei atmen erstmal auf. Bush und Gorbatschow sind ein einziges Fragezeichen. Was standen da drauf? Wenn du noch 10 Minuten so weiter rennst, bist du in der DDR. Das war der Galgenhumor des DDR-Bürgers. Ne? Oder ein Spatz fliegt über der DDR und freut sich. Warum freut er sich? Na, da ist der Wurm drin. Gut. Also je mehr Humor einer hatte, je mehr Geduld und auch je mehr erfinderisch war, desto besser kam er klar. Erfinderisch war nötig, weil es gerade das, was man brauchte, nicht zu kaufen gab. Ja. Fünftens, der DDR-Bürger und die Kirche. Das Verhältnis zum Glauben ist beim DDR-Bürger gebrochen. Dafür aber das Verhältnis zur Kirche umso positiver. Und dieser Satz gilt jetzt besonders bis zur Wende. Das hat sich heute schon wieder ein bisschen geändert. Aber das war ganz DDR-typisch. Mit dem Glauben wollte er nichts zu schaffen. Aber die Kirche, das war was. Ich hatte zum Beispiel bei meinem Moped einen Stoßdämpfer schalten. Stoßdämpfer gab es nicht. Aber da müsste ja wieder gehen. Ne? Das kann man ja nicht mehr ordentlich fahren. Bin ich in der Werkstatt, im Laden nicht, habe mich dann hinten rein befunden. Und dann bin ich auch zu dem Meister vorgedrungen und habe ihm gesagt, dass ich so einen Stoßdämpfer baue, zumindest den kaputten irgendwie regeneriert bekomme. Und ich hatte hier so ein kleines Ansteckkreuz dran. Da geht er auf mich zu, tippte da drauf und sagte, Sie sind in der richtigen Fraktion, ich mache Ihnen das. Ja. Der ist sicher kein Christ gewesen, das habe ich dann in der Firma gemerkt, wie es dazu ging. Aber da war einer, der den Mut hatte, sich zur Kirche zu bekennen, aus seiner Sicht, und das hat einfach seine Sympathie gehabt. Man sah in der Kirche mehr die Opposition zum Staat und in ihrem Glauben mehr die oppositionelle Welt anschauen. Und deshalb, und gerade deshalb, hat auch die Kirche nach der Wende so schnell an Boden verloren im Osten. Weil sie jetzt nicht mehr in der Opposition steht. Sie harmoniert ja jetzt weithin zur Gesellschaft. Und ist nun vielleicht eher sogar noch ein Teil dessen, das einen ja sowieso vereinnahmen will. Und das ist auch so eine Grundangst des DDR-Bürgers, vereinnahmt zu werden. Ja, weil dieses totalitäre System ja in allen Bereichen nach ihm gegriffen hat. Immer. Ja. Es war ja alles irgendwie Pflicht, selbst das Angenehmste. Ja. Das Volkskunstensemble, ja, das Volkslieder sang. war ja auch in der Hand des Kulturbundes und der Partei. Und die mussten auch irgendwo zu bestimmten Parteifesten auftreten und singen. Und was hätte den Leuten Spaß machen können, war so zum Groll geworden. Ja. Und man musste aber irgendwas gesellschaftlich machen, hat man dann immer das kleinste Übel gewählt. Ne? Und also immer wird man irgendwie vereinnahmt, man will in diesem privaten Bereich, den ich andeutete. Und jetzt hat man schon wieder den Eindruck, die Kirche, die ist jetzt auf der anderen Seite gewandert und ist schon vorsichtig. Sechstens, die Kirche will ja nur meine Zeit und mein Geld. So etwa geht man heute ran. Kirchensteuer, völlig neues Thema. In der DDR gab es ja so eine freiwillige Steuerentscheidung. Man hat im Prinzip dem Pfarrer gesagt, das und das gäbe ich. Und da gab es so Richtwerte. Und das wurde in dem Sinne auch nicht kontrolliert. Da sind auch welche ganz ohne durchgekommen. Wurde nicht staatlich eingezogen. Das hat man praktisch im Pfarramt, da gab es eine Kirchensteuerstelle, eingezahlt ab und zu. Das war auch nicht in bestimmten Rhythmus. Wurde dann mal abgekündigt, man müsste vielleicht auch wieder mal, wer es noch nicht gemacht hat, aber das lief relativ lax. Und, ja, bitte. Ja, weil man sie so hohl und blöd empfunden hat. Ja. Ich habe ja nun mit dem Zitat am Anfang gerade das auch erreichen wollen, ja, dass man ein Stück von dieser Hohlheit wahrnimmt. Und auch von dieser völligen Entfremdung vom Leben. Übrigens, das ist auch mal interessant, die Leute, ja bitte.
Könntest du mal lauter sprechen, das kommt mir nicht an. Warum dann, wenn es Kohl
Ja, der Glaube als solcher, der war nicht so interessant. Also man hat mehr die Kirche als Ganzes gesehen, ja. Als oppositionelle Kraft in ihren Glauben, das war eben die oppositionelle Weltanschauung, die dazugehört. Und man hat sich mehr an dieser Sache gefreut und den Mut bewundert und daran begeistert, aber man wollte nicht unbedingt dazugehören. Aus den verschiedensten Gründen. Also das muss man jetzt einfach mal so akzeptieren. Vielleicht kann man, ja.
Vielleicht, wenn ich sagen kann, vielleicht wird man das auf der gleichen Ebene gesehen.
Ja.
Das eine ist sowieso falsch, was man gehört hat in der Schule, im Sozialismus. Und das andere ist eben genauso der Quatsch, aber die sind wenigstens gegen den Staat.
Ja, genau. Ja. Hauptsache dagegen, genau. Ja, das ist gut. Vielleicht ist das auch mal wichtig, wenn wir die Wende hernehmen und die Leute, die sie initiiert haben, Neues Forum und so weiter, die haben ja an einer bestimmten Stelle plötzlich gezögert, wo sich ja die Leute im Westen gewundert haben, nämlich als es um die Wiedervereinigung ging. Ja, da haben die plötzlich dagegen geredet, am runden Tisch und überall, was soll das? Wisst ihr, was die eigentlich wollten? Die wollten von den wirklichen Gegebenheiten, die in der DDR vorliegen, ausgehen. Sie wollten diese hohlen Voraussetzungen, ja, also der Arbeiter nimmt immer aktiver und umfassender am Produktionsprozess teil, ja, Beispiel, typische Rede vom Sozialismus, war absolut nicht wahr, sondern LMA, es war jedem egal, weil er sowieso nichts damit zu sagen hatte. Ja. Und sie wollten hier die Sache wirklich auf die Füße stellen und wollten, dass ein Realismus einzieht. Ja. Und als es dann weiterging, sicher, sie sind dann mitgegangen, das war die Eigendynamik der Sache. Aber das war eigentlich das Ziel der Wende zunächst, dass man das auf die Wahrheit stellen wollte, dass man dieses verlogene und hohle System durchbrechen wollte. Und man hatte tatsächlich noch den Glauben, dass sich irgendein richtiger Sozialismus machen lässt. Aber inzwischen hat man ja, nachdem man die Altlasten der DDR auch kennengelernt hat und die wirklichen ökonomischen Hintergründe auch festgestellt, dass dieses Experiment ist sinnlos, das geht nicht, das ist nicht machbar. Das haben die Leute auch im Großen und Ganzen inzwischen eingesehen. Aber gut. Sechstens wollte ich etwas sagen, wie sich der DDR-Bürger heute fühlt. Ich muss sagen, der DDR-Bürger heute, und ihr müsst mir das jetzt einfach so abnehmen, ich stelle mich ja nicht mit ganz rein, aber der Durchschnitt, würde ich mal sagen, der fühlt sich heute einfach betrogen. Sie sagen es meistens so, jetzt haben wir den Krieg, oder wir sind dabei, den Krieg das dritte Mal zu verlieren. Das erste Mal 45, dann mit den 40 Jahren DDR, und jetzt nochmal. Aus Ihrer Sicht ist da auch viel Richtiges dabei. Ich sehe die Sache ein bisschen anders, persönlich. Aber das ist das, was jetzt nach 40 Jahren Diktatur des Proletariats für die Menschen übrig bleibt. Sie fühlen sich restlos betrogen, hilflos. Wie gesagt, erster verlorene Krieg, 40 Jahre DDR. Der Wiederaufbau war im Osten wahrscheinlich noch schlimmer wie im Westen, denn da war der Russe im Land, der wollte viel haben. Und die Mechanismen, Planwirtschaft und so waren von Anfang an, haben alles Vernünftige letztlich behindert und gestört. Und jetzt fühlen sie sich plötzlich dem rauen Wind der Marktwirtschaft ausgeliefert. Sie resignieren, sie sind verbittert, sie sehen auch, dass sie keine andere Chance hatten. Sie sehen auch, dass es ein sagenhaftes Geschenk ist gegenüber den Tschechen und Rumänen, ja, dass da Milliarden reinfließen in die Infrastruktur und so weiter, sehen sie. Aber persönlich fühlen sie sich trotzdem betrogen. Und von daher kommt oft eine Abwehr gegen alle und alles. Und man muss sie dann erstmal beruhigen und sagen, jawohl, ich erlebe das genauso, und dann kann man plötzlich normal mit ihm reden. Das könnte vielleicht auch für eine gewisse Übergangszeit, gerade im Bereich der Evangelisation, ein paar Jahre sein, wenn man als Wessi im Osten evangelisiert. Weil man müsste dann an dieser Stelle wirklich versuchen, richtig dahinter zu steigen, wie es den Leuten geht. Und da muss man auch mit den Vergabeln sehr vorsichtig sein. Also ich weiß, dass welche evangelisieren, die werden auch angenommen, andere absolut nicht. Ja. Da sind die Leute regelrecht verärgert über die Brüder-Evangelisten, was die da abziehen. Fühlen sich völlig unverstanden. Diese Prägungen zu überwinden, ist eine große Herausforderung für uns als Deutsche. Ich glaube aber, dass wir Christen gute Chancen haben. Einmal, weil wir letztlich grundsätzlich durch den Herrn Jesus eins gemacht sind. Auch weil wir persönlich Veränderungen erfahren dürfen in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem ganzen Leben. Die Erneuerung aus dem Heiligen Geist oder Wiedergeburt, die darf sich ja fortsetzen, ständig in unserem Leben und auch in solche Probleme mit hineinwirken. Und deshalb können wir das anders erleben und vielleicht können wir hier auch den anderen Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben, ein Stück Hilfe sein. Also ich möchte Mut machen, an dieser Stelle dran zu bleiben, auch von eurer Seite her. Dass wirklich, da darf ich mal die SPD zitieren, zusammenwächst, was zusammengehört. Willi Brandt, genau. Ich wollte am Schluss noch sagen, wie ist denn das nun mit uns Christen? Wie ist denn das mit mir, mit meiner Frau, mit den Gliedern unserer Gemeinde? Und für die will ich schon nicht so sehr sprechen wie für uns persönlich. Ich möchte sagen, dass diese Zeit, die manche Wunden hinterlassen hat, die manches Opfer bedeutete, eine Zeit ist, die wir nicht müssen möchten in unserem Leben. Wir wollen auch nicht bedauert werden für die 40 Jahre Sozialismus, wirklich nicht. Denn in dieser Zeit haben wir gute Erfahrungen mit unserem Herrn gemacht. Er hat sich auch in diesem Sozialismus erleben lassen. Und ihr Lieben, wir hatten viel Grund, unserem Gott zu danken. Ich war auf meinen Trabi angewiesen durch meinen Reisedienst. Da geht der Eisbuff kaputt. Es gibt keinen. Es gibt tatsächlich keinen. Was macht man? Man kniet nieder mit seiner Frau und den Kindern und betet für einen Eisbuff. Ne? Und dann kommt man in eine Gemeinde mit dem Bus oder mit dem knabbernden Trabi und dann fragt man, Bruder, du geh doch mal zu dem Schmied, der baut selber welche. Die sind sogar genehmigt. Dann geht man da hin und dann sagt er, also wissen Sie was, ich habe so eine Nachfrage, ich kann die nicht verkaufen. In Klammern Forum geht's. Ne? Forum hatte ich nicht, also muss ich mit was anderem bürgern. Sag ich zu Ihnen, brauchen Sie irgendwas für eine Heizung? Ja, brauche was. Was denn? Es muss ja immer ein Verhältnis sein, zum Eisbuff darf nicht zu viel sein. Gut, bin ich zu meinem alten Chef, der auch Bruder unserer Glied unserer Gemeinde ist, aber dem noch vor einem Jahr habe ich gesagt, du, ich brauche einen Trabi-Eisbuff, aber den kriege ich nur, wenn. Naja, irgendwie lief das. Dann wurde alles bezahlt, aber Beziehung ohne die läuft ja nichts. Ne? So. Und dann kann man dem Herrn danken, wenn man das Ding selber rangeschraubt hat und er klingt wieder wie ein Trabant, dass man wieder fahren kann. Und so ging das den ganzen Tag. Ne? Die ganze Woche und diese Jahre. Wir haben wirklich Erfahrung gemacht. Es hatte auch noch einen Vorteil. Diese Bedingungen, die wir hatten, die haben uns geholfen, wirklich entschieden dem Herrn nachzufolgen. Wir hatten in unseren Gemeinden wenig Probleme. Das ging erst in den letzten Jahren los mit Mitläufern und Zweigleisigkeit. Es kam auch, weil dann doch ein gewisser Wohlstand da war und der führt immer dazu. Das wisst ihr besser wie wir. dass man eben nur mitläuft, dass da nur noch eine Form da ist, kein Leben mehr drin ist. Aber weil man ja ständig sich entscheiden müsste und auch entsprechende Nachteile hatte, hat man sich wirklich entschieden. Und man hat gewusst, es lohnt sich, mit dem Herrn zu gehen. Das war ein Segen. Auch wenn das Menschen als eine Last empfinden. Ich behaupte, das war ein Segen. Und wer weiß ständig heute hier, wenn ich nicht unter diesen Bedingungen mich hätte immer wieder entscheiden müssen. Und dann möchte ich an Psalm 68 erinnern, Vers 20. Gepriesen sei der Herr täglich nach Luther, und wenn er uns eine Last auflegt, hilft er sie auch tragen. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben das ertragen können. Und wir sind glücklich gewesen, zufrieden gewesen, dankbar gewesen. 1. Korinther 10, die gleiche Richtung, ja. Wenn Gott euch schon versuchen lässt, dann wird er euch nicht über Vermögen versuchen. Also der Herr hat uns als Familie, mich als Christen durch diese Zeit hindurch bewahrt, dass ich heute ohne Bitterkeit diesen Funktionären, diesem System gegenüberstehe und eigentlich nur meinem Gott danken kann. Und das möchte ich auch noch deutlich gesagt haben zu diesem Thema. Ja, damit will ich abschließen. Ich hoffe, dass das ein klein wenig geholfen hat. Natürlich dürft ihr fragen, Karin van Heiden ist da, vielleicht kann er auch mal noch was Wichtiges ergänzen. Gut.
Ich denke das nicht, so ein Jehovas denken das auch nicht. Man hört das eigentlich, so ein Schweif von 16 geht auch, ja. Die neuen Bundesländer kommen und dort eigentlich doch nachsagen. Ja. Wäre es denn die Möglichkeit als Team dort zu leben, wieder hochzustehen, Leute kennenzulernen, Beziehungen aufzubauen und dann zu sagen, komm und sieh. Ja. Also nicht auf die Straße gehen und evangelisieren, sondern wirklich Beziehungen aufbauen, wie man es auch gehört haben kann.
Das ist sicher ein sehr gutes Konzept, was man nur unterstützen kann, und das ist auch die Erfahrung tatsächlich, wo Leute aus Ost und West zusammenarbeiten, auch in den Verwaltungen, da wachsen doch rein menschliche Beziehungen, man lernt sich verstehen. Und das wird auch von den Leuten im Osten unwahrscheinlich geachtet, wenn einer rüberkommt, den Mut hat, auf vieles zu verzichten. Ja. Und ich weiß noch, wie der liebe Kurt Biedenköpf geschockt war, ne? Mit dem Telefon, ne? Selbst als Regierungschef, ne? Dass es ihm so übel mitspielt, das Ding, dass es so kratzt und knirscht und oft überhaupt nicht geht, dass die Leitung einfach zusammenbricht. Telekom hat ihm dann manches gebastelt, aber er müsste auch damit leben. Ja, gut. Ich will dazu noch was sagen. Diese Sektenwelle, die hat aber jetzt auch schon eigentlich eine Gegenreaktion ausgelöst. Die Leute werden sehr vorsichtig und abwehrend. Und es wird auch von verschiedenen Seiten daran gearbeitet. Es wird informiert. Also wir haben das selber gemacht. Ich habe zum Beispiel in den Schulen regelrecht eine Art Sektenkunde gemacht im Rahmen des Gesellschaftskundeunterrichts. Und die waren begeistert dabei. Ich habe also gestaunt, wie interessiert die Leute zugehört haben, weil eben die Leute an der Tür standen und in die Disco gekommen sind und auf dem Marktplatz und ihre Bücher verkauft haben. Und man wollte wissen, was steckt dahinter. Das sieht ja erstmal gut aus. Und das, denke ich, hat viel geholfen. Wird also in vielen Bereichen da gearbeitet, aufgeklärt. Und es ist tatsächlich eine Gegenreaktion zu beobachten. Also ich sehe das bei uns in Ehrenfriedersdorf, die Zeugen Jehovas, die haben es schwer, ihre Wachtürme loszukriegen. Ja. In den ersten Wochen nach der Wende war der DDR-Bürger für jedes bedruckte Papier dankbar. So etwas Bundes gab es bei uns überhaupt nicht. Und selbst wenn es der Wachturm war. Aber inzwischen weiß man auch, was das ist. Und von daher möchte ich sogar die Empfehlung geben, wenn ihr könnt, sucht Christen vor Ort zu finden, die auch ein Stück bekannt sind. Damit löst ihr gleich dieses Problem. Vertrauensvorschuss. Ja. Da wissen die, das sind keine Zeugen, das sind ja keine Mormonen, sondern das ist hier Baptistenbrüder, Freikirche oder wie man nur eingeordnet wird. Ne? Man hat einen gewissen Vertrauensvorschuss. Aber sonst, gut.
Ja, wie ist das mit freien Gemeinden? Bei uns ist ja das Problem, dass freie Gemeinden als Sekten abgegrenzt werden. Können Sie das da differenzieren?
Ja, ich glaube, dass es vielleicht in der jetzigen Phase in der ehemaligen DDR noch ein bisschen leichter ist als hier, das zu differenzieren. weil wir ja in der Vergangenheit als Christen im evangelischen Bereich gezwungen waren, unter den Bedingungen zusammenzuarbeiten. Ja, und da haben auch die kleinen Freikirchen ein Stück an Anerkennung gewonnen neben der Kirche. Ja, selbst die Kirche selber sagt nicht, dass wir eine Sekte sind. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir als Brüdergemeinde evangelisieren und der Pfarrer kann sich irgend frei machen, kommt er mit, setzt sich mit unseren Zuhörern bei uns. Das ist ein gläubiger Mann, muss ich noch dazu sagen. Und damit ist natürlich das Problem von vornherein gelöst. Ja. Wie lange das noch anhält, das wird sicher sich auch ändern, davon bin ich überzeugt. Aber im Moment ist eine Differenzierung möglich.
Eine ganz direkte Frage. Was würde ich dagegen sprechen, wenn ich zum Beispiel heute sagen, ich gebe meinen Beruf auf und gehe nach Köln und dann sage ich, dass wir damals in die DDR. Welche Probleme würden auf mich zukommen? Was würde ich dagegen sprechen, dass wir das tun, weil du dort meine Gemeinde zu gründen? Also entweder als Volksgeistlicher oder aber wenn ich da jetzt auch zum Beispiel mal weiß,
also ich glaube, das größte Problem wäre für Sie persönlich, dass Sie unter Umständen vieles einbüßen müssten oder einbüßen würden und vielleicht auch das Problem, überhaupt eine Arbeit zu bekommen. Ja, Wohnung ist ein großes Problem, das muss man auch sagen, vielleicht das Schlimmste im Moment. Aber sonst würde ich das also als das richtigste Konzept sehen, dass man hingeht und dort lebt. Das wird sofort das Eis brechen. Aber es gibt Gruppen. Ich habe also eine Gruppe, eine Pfingstgemeinde aus Offenbach, die haben es also so gemacht, die haben sich Freitagsabend in einen VW-Bus gesetzt, sind dann rübergefahren nach Chemnitz oder nach Leipzig, sind dann irgendwann frühzeitig angekommen, wenn die ersten Bürger viel munter wurden, waren sie präsent. Ja. Und dann haben sie die Leute bearbeitet. Schriften in die Hand gedrückt und wenn sie nicht nehmen wollten, nehmen sie nur. Und dann wurde geredet und dann wurde dort gebetet am Frühstück. Ersten zwei, dreimal war es interessant und dann hat man beobachtet, wie die Leute den Bogen machen. Ja? Wie dieser Bereich dort immer dünner begangen war. Ja? Und das hat keine Chance. Ja? Also bloß mal das gegenüber sehen. Aber sonst ist das Konzept gut. Ja.
Ja, klar. Diese wahnsinnige Überfütterung und grundsätzliche Distanziertheit gegenüber allem, was überhaupt in mein Leben oder in meine Wohnung rein will. Die haben uns teilweise, obwohl sie sagten, ich habe gar keine Zeit, 10 Minuten kommt das Mittagessen auf den Tisch, ins Wohnzimmer gelegt. Die haben gesagt, ja, also den vierten Glauben haben wir gar nicht, was haben wir denn dafür gemacht? Das kennen wir überhaupt nicht mehr. Und ich denke, dass dieses
ich glaube auch, dass vielleicht noch da bestimmte Bedingungen günstig sind. Aber ich muss auch sagen, dass sich das eigentlich mit jedem Monat verschlechtert hat. Also ich würde sagen, ja, vielleicht voriges Jahr im Herbst noch gut. Ja, vielleicht auch noch im Frühjahr ein Stück. Aber wir haben es dieses Jahr selber erlebt in Zelteinsätzen im Juli, August. Das ein ganz anderer Wind war wie das Jahr zuvor. Uns selber gegenüber. Also da hat sich so rasant was ins Negative entwickelt.
Ich würde das ergänzen, wir sind ja nicht die Einzigen, die Umfragen machen als Christen. Da kommen alle möglichen, wer eine Zeitung verkaufen will, macht erstmal eine Umfrage. Und die Leute dann zu fangen mit irgendeinem Trick, dass sie dann die Zeitung hängen und ihn so unterstützen als Arbeitslosen. Und das wird laufend gemacht. Jetzt machen sie Leute nicht mehr, um reinzubitten. Das hat sich schon geändert. Wir haben schon ganz andere Schlösser an den Tieren. Inzwischen. In dem Jahr ist das passiert. Es wird ja auch laufend eingebrochen, das haben wir nie so viel gemerkt. Also, wenn es um Evangelisation geht, die Methoden, die wir immer machen könnten, das Persönliche, also praktisch die, die nicht einen Haufen Geld gekostet haben und nicht gebracht haben, sondern die genutzt haben, die Arbeit von Mann zu Mann, das könnten wir immer machen. Ja? Und wenn ihr das macht bei uns, das wird gehen. Aber dieses Große und Straßen und mit alten Pipapo und Quatsch manchmal, ja, da, ja, manche. Wirklich, ich habe es ja erlebt, manche Zeltevangelisationen oder Zeltmannschaften, die hier mit ihren Zelt nicht mehr untergekommen sind, die wollten sich alle auf die DDR stürzen. Und dass die Geschwister die Hände hochgehalten haben, könnt ihr vielleicht verstehen jetzt.
Ja, bitte.
Vielleicht in meiner Erfahrungsbereich, ich arbeite ich glaube, seit eigentlich der Hauptteil eigentlich innerlich über Opposition.
Ich meine, die Wende selber hat es eigentlich sehr deutlich gemacht, dass diese Überzeugung nicht in den Leuten war. Ne? Und es ist tatsächlich auch nicht so gewesen. Also das, ich kann das ganz genau sagen. Ich habe also einen Schulkamerad gehabt, mit dem ich das Abitur gemacht habe. Der ist dann mit 18 Jahren in die Partei eingetreten. Hat dann ein Studium gemacht am Zentralinstitut für Marxismus-Leninismus in Berlin. Hat dann in der Sowjetunion promoviert. Und ist dann zuletzt Professor gewesen an diesem Zentralinstitut für Marxismus-Leninismus. Wenn der zum Klassentreffen kam und wir privat miteinander geredet haben, hättet ihr den mal hören sollen. Das war so. Mit dem könnte man auch ganz deutsch reden. Ja. Der wusste ganz genau, was los ist. Aus seinen Studenten hat er Quatsch erzählt. Das habe ich ihm auch gesagt. Er sagt, Mensch, das könnte ich verdient doch gut. Ja. Ja. Ich kann jetzt nicht so sehr für die Landeskirchen reden, aber es ist ja so, dass wirklich ein Mangel ist an Pfarrern. Ja, es sind viele Stellen vakant. Und natürlich ist das zugleich auch ein finanzielles Problem. Wenn man da jemand hätte, den könnte man auch nicht bezahlen. Aber wenn das beides zusammenkäme, einer, der dahin geht, und wenn da noch jemand dahinter stände, der das irgendwie, dass das auch über die Landeskirche dann leben kann, das wäre sicher da und dort eine Chance. Ja. Aber sonst kann ich nicht zu viel dazu sagen. Ich wollte nur noch mal eins sagen zu den vielen Pfarrern und Kirchenleuten, die also dann in die Politik gegangen sind. Natürlich war es so, dass dort viele Unterschlupf gefunden haben. Ja, man durfte nicht studieren. Man hat keine Chance. Theologie könnte man unter Umständen noch studieren. Ja, das ging noch. Und man ist Pfarrer geworden, einfach, dass man ein Studium hatte. Und ich kenne zum Beispiel in unserem Nachbar, das ist ein Pfarrer, also für den ist Predigen übel, das sagt er auch ehrlich. Und oft liest er seine Predigten. Aber der hat jetzt eine Sozialstation aufgebaut, also ich kann nicht sagen, das ist ein Manager, das ist ein richtiger Unternehmer. Und der spielt auch mit dem Gedanken auszusteigen. Ja. Das, bei ihm war es so. Ja. Opposition zum Staat, keine FDJ, als Protest Konfirmation gemacht. Zwar das Abi, aber keine Chance, was vernünftig zu studieren. Naja, also irgendeinen Beruf lernst du nicht, studierst du Theologie. Ne? Naja, und dann nahm das Ding sein Leib. Ja. Ja, also das normale Hochschulstudium kann man sagen durchweg. Das war zwar ein paar Jahre hinterher, ne? Gegenüber dem hier. Also gewisse Extreme gab es nicht, also vielleicht die feministische Linie, die war gedämpfter. Aber sonst die historisch-kritische Phase, die haben sie voll mitgemacht. Es gab aber ein paar wenige kirchliche Ausbildungsstätten, die auch in der Kirche anerkannt wurden, die da gemäßigter waren. Bei Linum in Berlin, nicht durchweg sauber, aber dort hatten Leute, die mit dem Fundament hinkamen, eine Chance, das Studium zu überleben und bibeltreu zu bleiben. Ja, da sind ein paar von dort gekommen. Aber die reinen hochschultheologischen Sektionen, Leipzig, Rostock, Berlin, also die waren, könnte ich auch sagen, stockliberal. Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt geht. Sie sagen dann, wenn ich aufhören muss, jetzt ein bisschen gerecht Sie vielleicht erstmal. Ne?
Die Gedanken werden gerade Kinderarbeit, beziehungsweise die Möglichkeit, um zu arbeiten, weil ja so FDJ oder Pionier oder sowas da eigentlich auch ein hohes Programm da war.
Ja, ach, die haben schon Sachen gemacht, die den Kindern Spaß gemacht haben. Also das kann man nicht sagen. Also mal jetzt rein freizeitmäßig. Ne? Also das war gar nicht so schlecht. Aber an der Stelle wird gearbeitet und ich denke, dort ist eine Chance. Also gerade im Moment, weil ja das ganze Schulsystem noch im Umbau ist, die sind völlig hilflos. Also wenn man in die Schule kommt und dort einen soliden Eindruck macht, ist man im Prinzip auch schon vor den Kindern. Ja? Ganz egal, was man ist, da muss man nichts vorlegen und beweisen. Also was ich voriges Jahr da für Schule gehalten habe, das könnt ihr euch mal vorstellen. Ja, also das sind Möglichkeiten einzukommen. Ja,
ich weiß nicht. Wenn der Staat es wollte, dass die Kirche eigentlich am Boden verlieren würde, warum wurde dann eine Theologieausbildung toleriert?
Ja, man müsste ja glaubwürdig sein. Das war ja das Problem des Staates, dass man angetreten war und hat gesagt, also alle Bürger, unabhängig von Weltanschauung und Religion, sollen im Sozialismus ihre Heimat haben. Ja? Deshalb gab es ja auch eine CDU, gab es ja auch eine christliche Partei. Man hat zwar versucht, das so weit wie es geht dahin zu biegen. Ne? Zum Beispiel das große Problem, die Kirchen hatten dann wirklich keine Pfarrer mehr, weil junge Männer oder Jungs nicht mehr zum Abitur kamen. Ne? Und da hat man so etwa 88 war das dann in einem Gespräch mit Honecker vereinbart, dass also die Söhne von Pfarrern und Predigern wieder bevorzugt Abitur machen können, damit die Kirche wieder Nachwuchs kriegt, weil sie ja sonst aufhören würde. Aber sie waren ja angetreten und haben gesagt, also es gibt eine Kirche im Sozialismus. Ja. Und da hatten sie, also das Problem hatten sie, das hatten wir nicht. Aber das war eine Chance für uns, manches rauszuhandeln. Da könnten sie dann schlecht zurück. Ja. Sie hatten lange Zeit die Hoffnung, dass sich das Problem von selber löst. Und sie haben dann mit der Zeit begriffen, dass das nicht ist. Und sie hatten im Prinzip kein Konzept. Waren dann eigentlich darauf aus, dass man gesagt hat, also ein Burgfrieden miteinander, wir lassen uns gegenseitig leben. So lief das dann in der letzten Phase etwa, vor der Wende. Vielleicht die letzte noch.
Ja, also ich habe nach der Wende in Sachsen die Gemeinden besucht. Und ich habe da so fast in jedem Tag gibt es eine Gemeinde. Und es war ja hier so eine Aufbruchstimmung jetzt, da tut es missionieren. Aber wie weit ist das überhaupt gefragt? Also ich habe den Eindruck, zumindest im südlichen Bereich gibt es wesentlich mehr Gemeinden, wie zum Beispiel jetzt in Bayern.
Ja, das ist richtig. Ja, also Sachsen, Vogtland, das ist eine fromme Ecke, auch eine positive Frömmigkeit. Da gibt es auch in den Kirchgemeinden wirklich echt wiedergeborene gläubige Leute. Es sind auch Pfarrer darunter, mit denen man da bedenkenlos zusammenarbeiten kann. Die thüringische Landeskirche, die ist immer ein bisschen liberaler gewesen. Die haben auch immer die stärkste Ehe mit dem Staat angestrebt. Das war schon Mitzenheim seinerzeit und das ging dann mit Landesbischof Leisch weiter. Die wohnten immer in Thüringen und das hat auch Auswirkungen gehabt. Die Berlin-Brandenburgische Kirche zählt als die große Hure, da geht alles. Da geht ganz konservatives Christentum, da kann ein Pfarrer Sachen machen, die in keiner Landeskirche gehen. Da kann ganz streng konservativ sein, fundamentalistisch, ja, alles darf er sein in ihrer Sicht. Aber da kann auch homosexuell sein und sonst was machen, das geht auch. Also das ist Berlin-Brandenburg. Und die Mecklenburgische Kirche ist eigentlich in jeder Weise darnieder, vor allen Dingen personell. Also das ist das große Loch. Ja. An der Küste oben lang ist ein bisschen was, das ist im Prinzip auch mit den Freikirchen so. Das zentrale Mecklenburg ist ein totes Gebiet, hat vielleicht noch ein bisschen Hintergrund von den Wenden her. Ja. So manche Ortsnamen, Güstrow, erinnern ja an das Slawische und da ist viel von der Vergangenheit. Ich habe also jetzt mal mit dem Pfarrer sprechen können, der lange Jahre dort ist und das ein gläubiger Mann ist und der da auf viele Dinge gestoßen ist, irgendwie so ein gewisses Brauchtum. Die sind einmal per Dekret katholisch geworden, aber das Mystische passte einander. Ja, man hat die alten Formen dann katholisch irgendwie eingekleidet und dann wurden sie per Dekret evangelisch und das ist aber nie evangelisch geworden. Und ähnlich ist das im Harz. Das sind eigentlich die beiden großen Löcher und es ist auch in der Vergangenheit zu DDR-Zeiten versucht worden, dort einzudringen, aber das Problem war immer die Wohnungsfrage und oft auch die Arbeitsfrage. Das war ja alles staatlich gelenkt und gesteuert und man hat ja da im Prinzip keine Freizügigkeit gehabt, die zwar im Gesetz stand. Aber wenn es da keine Wohnung gab und man normalerweise 5, 8 Jahre auf eine Wohnung warten musste in der DDR, dann hat man im Prinzip keine Chance, als Sachsen da hochzukommen, wenn da nicht irgendwelche anderen Notwendigkeiten dahinter standen, die dann auch im Staat einsichtig waren.